Am Ende ist es so ein bisschen Philosophie und auch die Frage eines jeden selbst, wie möchte ich am Ende des Tages den Kunden beraten und wie möchte ich bezahlt werden. Aber ich möchte nicht sagen, dass Provisionsberatung besser ist oder Honorarberatung besser ist. Das ist in meinen Augen völliger Quatsch.
The Portfolio People. Liebe Hörer, heute sprechen wir mit einem Mann, der die Unabhängigkeit wählte, als die Verlockung des schnellen Geldes am größten war. Sven Puttfaken hätte den bequemen Weg in den Strukturvertrieb gehen können. Mit 150.000 Mark lockten sie den damals 22-Jährigen. Doch er entschied sich anders, gründete sein eigenes Unternehmen und führte es durch alle Höhen und auch Tiefen der Finanzmärkte. Heute, als stellvertretender Vorsitzender des Network Financial Planner e.V., steht er für einen differenzierten Blick in einer Branche, die bisweilen zu Extremen neigt. Honorar oder Provision? Aktiv oder passiv? Puttfaken sagt, beides hat seine Daseinsberechtigung. Über überalterte Beraterschaft, die Macht der Digitalisierung und warum die Deutschen dringend mehr Finanzbildung brauchen. Darum geht es in unserem heutigen Gespräch. Bleiben Sie bei uns, es lohnt sich. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Sven, wie hast du dich denn für eine Karriere in der Finanzbranche entschieden? Gib mal für alle, die dich nicht kennen sollten, also für die 3, 4 da draußen, einen Überblick über deine Vita. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du hier gelandet?
Ja, Sven Puttfaken, 47 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder. Ich würde sagen, bis hierhin sehr klassisch. Wie bin ich in der Finanzbranche gelandet? Das war 1993, schon ganz, ganz lange her, am Ende meiner schulischen Laufbahn fürs Erste, war die Frage, was will man denn jetzt lernen? Was will man denn machen? Und da war ich damals beim Berufsinformationszentrum und habe klassisch geschaut, wo kann man gutes Geld verdienen in der Ausbildung. Und da kamen Bank und Versicherung bei raus. Und Bank habe ich mir gedacht, am Schalter sitzen, das möchte ich nicht. Und dementsprechend ist es dann Versicherung geworden und habe dann beim Deutschen Ring Versicherungskaufmann gelernt, das dann 1997 erfolgreich abgeschlossen. Und zum 1.9.1998 mein erstes Unternehmen gegründet, die dann spätere MPV Finanzgruppe, die ich letztes Jahr verkauft habe und bin dementsprechend seit mittlerweile 27 Jahren dabei und es macht immer noch Spaß.
Du hast gerade MPV angesprochen, du warst so 26 Jahre Geschäftsführer. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Tag?
Ja.
Und was war dein größtes Ziel damals?
Unabhängig zu bleiben, das war mein größtes Ziel, weil damals war noch die Zeit der Strukturvertriebe in verschiedensten Formen und die haben natürlich damals auch schon immer nach Nachwuchs geschaut und geguckt, wer möchte eine Karriere im Strukturvertrieb machen, haben auch teilweise mit absurden Summen gelockt, was das Thema Geld betrifft. Da ist man als junger Mensch wahrscheinlich noch ein bisschen verführbarer, als das heute der Fall ist.
Was heißt absurde Summen damals?
150.000 Mark.
Also was war das, Anfang 90er? Oder wann war
das? Ende der 90er Jahre. 150.000 Mark ist schon viel Geld für jemanden, der dann gerade mal, guck mal, ich bin 77er Baujahr. Da war ich noch recht jung, 21, 22 Jahre alt. Das war schon sehr viel. Konnte dem aber widerstehen, weil ich meine eigene Vision hatte. Ich wollte unabhängig sein. Ich wollte für den Kunden die bestmögliche Dienstleistung bieten. Ich glaube, das ist so die Zielsetzung, die jeder hat. Und wollte mich nicht irgendwelchen Produkten verschreiben. Das war eigentlich so der größte Punkt. Und dementsprechend konnte ich dem widerstehen.
Gab es irgendeine Person oder einen bestimmten Moment, der dich dazu inspiriert hat, dass du gesagt hast, nee, ich werde auf jeden Fall unabhängig?
Ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Also bei uns war das schon immer so, mein Vater ist selbstständig, meine Großeltern waren selbstständig mit Gärtnereien. Also ich komme vom Dorf hier aus den Vier- und Marschlanden. Und dementsprechend war irgendwie immer klar, dass ich mal selbstständig arbeiten möchte und habe dann relativ schnell gemerkt beim Deutschen Ring, dass das, was ich da tue, auch wenn man dann Kunden beraten hat oder so etwas, dass ich das auch alleine machen kann. Also ohne jetzt da eine große Firma im Hintergrund zu haben, dann aber vielleicht den ganzen Bauchladen.
Und jetzt mal nach deiner Zeit beim MPV, du machst ja nun auch noch ein paar Dinge in der Finanzbranche, man erlebt dich ja doch immer hier und da. Du bist ja auch der 2. Vorsitzende beim Network Financial Planner e.V. Erklär mal kurz allen, die das nicht kennen, was macht ihr da und welche Rolle spielt das denn in der deutschen Finanzbranche 2025?
Ja, Network Financial Planner, in Berlin gegründet tatsächlich, vor mittlerweile, lass mich überlegen, 2002 war das Jahr der Gründung durch Thomas Abel und 6 weitere Kolleginnen und Kollegen, die das damals initiiert haben. Der Hintergrund war, dass Financial Planner sich fortbilden können. Es gab damals noch nicht die Masse an zertifizierten Fortbildungsveranstaltungen und es war gar nicht so einfach, Credit zu sammeln. Ich erinnere mich noch an eine Xing-Gruppe Credit sammeln für CFP, wo man sich damals wirklich dann eingeschrieben hat und geguckt hat, wo kann ich jetzt irgendwie wieder Credits herbekommen. Das war ein bisschen komplexer als heute.
Bei StudiVZ gab es die Gruppen nicht.
Nee, die gab es dann nicht, nein, bei Facebook auch nicht. Das war tatsächlich in dem Business Network. Da kam den Kolleginnen und Kollegen in Berlin damals, das war noch lange vor meiner Zeit, die Idee, das selbst zu organisieren. und dann eben dort Financial Planner und auch CFPs zu organisieren für Vorbildungsveranstaltungen, Netzwerktreffen, ja, Aus- und Weiterbildung am Ende des Tages. 2009 wurde mir das Versicherungsgeschäft irgendwie ein bisschen zu langweilig und dann habe ich mir überlegt, was willst du machen und habe dann tatsächlich nochmal eben den Financial Planner gemacht, das studiert an der Frankfurt School und dann den Thomas Abel kennengelernt. Der war tatsächlich mein Dozent, heute ja mein Geschäftspartner beim IFMP und er hat den Network Financial Planner da ganz stark gepusht und hat gesagt, Mensch, hier und da könnt ihr Credits sammeln und so und das war für uns natürlich, die keine Ahnung hatten, im ersten Step so die Möglichkeit zu sagen, hey, cool, da kriegen wir Credits, da können wir zur Veranstaltung gehen, das ist eine richtig gute Sache. Nun hatte ich aber keine Lust, regelmäßig immer nach Berlin zu fahren, obwohl ich das ja heute tue, damals. Und habe dann gefragt, ob wir nicht eine Hamburger Gruppe machen können vom Network Financial Planner. Und das hatte Thomas mit dem Vorstand dann besprochen. Und dann war es 2011 soweit, erste Netzwerktreffen hier in Hamburg.
Was bedeutet denn der Spruch, Finanzplanung ist Lebensplanung für dich?
Nichts als die Wahrheit am Ende des Tages, weil wir sagen bei uns immer so ein bisschen ketzerisch, derjenige, der den Finanzplan benötigt, kann ihn sich eventuell nicht leisten. Derjenige, der ihn sich leisten kann, braucht ihn vielleicht gar nicht so dringend. Ja, aber jeder am Ende des Tages kann einen Finanzplan gebrauchen, um einen kompletten Überblick über seine Finanzen und sein Vermögen zu haben.
Du bist jetzt wirklich, hast ja gerade erzählt, schon viele, viele Jahre da drin, bist wahnsinnig gut connected in der ganzen Welt der Finanzberatung draußen. Wie siehst du denn die Zukunft der Finanzberatung? Und da sind wir natürlich auch bei einer Debatte, die auch in der Politik 2024 ein Thema war, also Stichwort Provisionsverbot und Co. Was denkst du, werden Honorar- oder Provisionsmodelle dominieren? Gibt es ein Modell, was du bevorzugst? Wie schaust du da drauf?
In erster Linie muss man sagen, glaube ich, dass die Qualität der Beratung nicht davon abhängt, wie man bezahlt wird. Das ist in meinen Augen ein wichtiges Statement, weil beide Seiten immer ganz klar sagen, Provisionsberater sagen, juhu, beste Möglichkeit, weil kostet ja offiziell nichts. Der Honorarberater sagt, Provisionsberater, das ist alles furchtbar, das geht alles nicht. Wir haben da einen anderen Ansatz generell und sagen, es kommt nicht darauf an, wie du bezahlt wirst, es kommt darauf an, wie du ausgebildet bist und wie du berätst. Das ist erstmal so der erste Step. Die Art und Weise der Bezahlung am Ende muss der Kunde entscheiden, ne? Sofern er denn dazu in der Lage ist oder die Entscheidung gestellt bekommt. Die EU hat sich ja jetzt gerade relativ offiziell vom Thema Provisionsverbot verabschiedet. Also von daher werden wir da in naher Zukunft nichts in die Richtung sehen. Wir selbst sind mit unseren Capital Crafters zum Beispiel, mit unseren vermögensverwaltenden Strategien als Haftungsdachpartner bei der NFS, als Honoraranlageberater gelistet. Also ich glaube 15 Exoten gibt es da in Deutschland, sind nicht ganz so viele. Wir sind einer davon, weil wir persönlich der Meinung sind, dass Honorarberatung in dem Bereich die sauberste Form der Beratung ist. Ja, der Kunde bekommt seine Rechnung, bezahlt die Dienstleistung, bezahlt uns in der Finanz- und Nachfolgeplanung nach Stunden und kann dann entscheiden, wie viel er uns in Anspruch nehmen möchte. Am Ende ist es so ein bisschen Philosophie und auch die Frage eines jeden selbst, wie möchte ich am Ende des Tages den Kunden beraten und wie möchte ich bezahlt werden. Ja, aber ich möchte nicht sagen, dass Provisionsberatung besser ist oder Honorarberatung besser ist. Das ist in meinen Augen völliger Quatsch.
Aber verführt denn ein Provisionsmodell nicht, gar nicht in der Breite vielleicht, aber den einen oder anderen dann doch ein Stück weit mehr zu Interessenskonflikten?
Das möchte ich nicht ausschließen. Kann sein. Das liegt ja auch an einem jedem selbst. Gab ja früher auch relativ interessante Produkte in der Versicherungswelt mit Zehnerstufen, wo man halt absurde Summen an Abschlussprovision bekommen hat und der Kunde nach 10 Jahren am Ende vielleicht 500 Euro Rückkaufswert hatte oder sowas, weil die ganze Zeit die Kosten bezahlt hat, um es mal so ein bisschen krass zu formulieren. Das kann es natürlich durchaus geben. Ja, es kann auf der anderen Seite auch natürlich Honorarberater geben und ich möchte jetzt nicht einfach nur behaupten, aber einfach mal zur Frage stellen, ob da denn jede Stunde immer so richtig abgerechnet ist. Ne? Also da geht es, glaube ich, in beide Richtungen, das weißt du nicht. Das weißt du bei deinem Rechtsanwalt oder bei deinem Steuerberater am Ende auch nicht. Man geht da immer davon aus und man versucht das, glaube ich, auch ethisch bestmöglich zu lösen in der Form und das sollte man auch tun. Aber klar, es kann immer mal sein, dass da vielleicht Produktinteressen im Vordergrund stehen und nicht unbedingt das Kundeninteresse.
Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das werden wir jetzt, glaube ich, sowieso nicht in der Runde hier entscheiden können am Ende. Ihr bei euch im Verband und wir bei den Lesern haben ja auch alle Seiten und das ist auch gut und das Thema Provisionsverbot hat uns natürlich auch wahnsinnig beschäftigt. Man muss ja sagen, ein bisschen Drive hat die Debatte, aber natürlich auch durch die sich verändernde Produktlandschaft. Also gehen wir mal auf das Thema aktiv-passiv in der Geldanlage vor, also Stichwort ETF und aktiv gemanagte Fonds. ETFs haben keine Provision in der Regel, das heißt natürlich gibt das ein Stück weit den Takt vor. Ich meine, ihr seid ja ganz nah dran, auch als Bindeglied zwischen den Produktgebern und den ganzen Beratern da draußen. Wie nimmst du das denn wahr?
Na gut, die Diskussion ist allgegenwärtig. Ja, und man merkt es ja auch, wenn man mit Produktpartnern spricht, jetzt beim IFNP oder auch natürlich, wenn wir dann mit den Anbietern sprechen, um eventuell Produktideen für unsere Vermögensverwaltung zu identifizieren, dass da schon ein gewisser Switch stattgefunden hat. Das ist ganz klar. Ich finde, die Diskussion auch hier ist mir immer zu sehr schwarz-weiß. Zu sehr mit, ja, nur ETFs oder nee, es geht gar nicht aktiv-passiv. Beides hat seine Daseinsberechtigung. Wir nutzen beides in unseren Strategien. Auch da muss man ganz klar sagen, am Ende kommt es auf den Anlagestil drauf an und auf die eigene Philosophie, wie möchte ich meine Portfolien steuern und welche Vehikel wähle ich dafür aus. Auch da würde ich nicht sagen, ähnlich wie bei Provision und Honorar, aktiv oder passiv, geht nur eins von beiden. Nein, die Mischung macht es am Ende des Tages in der Form. Und es gibt gute Produkte, die aktiv sind und die auch wirklich aktiv sind. Ja, das sieht man ja häufig dann auch nur dann, wenn die Märkte mal nicht funktionieren. Es gibt tolle Produkte, die passiv sind. So, Punkt. Und beides hat seine Daseinsberechtigung.
Wie ist das denn bei euch im Verband oder unterm Verein, im Netzwerk, das Verhältnis Provisionsberatung zu Honorarberatung?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir so gar nicht direkt beantworten kann. Oder ich weiß es nicht. weiß ich wirklich nicht. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die Vermögensverwalter sind, über den VOV organisiert sind. Ich denke, da ist es klar, wie da die Bezahlung ausschaut. Wir haben aber auch viele Tied Agents. Da ist der Großteil tatsächlich provisionsbasiert unterwegs. Mit Servicegebühren aber dann und dann eben Kickbacks, die entweder durchgeleitet werden oder dann eben noch auf die Servicegebühr eben draufgeschlagen werden. Gleiches natürlich auch für viele Finanzanlagenvermittler, 34F-Vermittler, die wir kennen, die einen super Job machen und die halt sagen, wir machen nicht den 34H, sondern wir machen den 34F und rechnen Servicegebühren und BPOs ab.
Du hast gerade gesagt, die Ausbildung vom Berater ist eigentlich das Wichtige oder die Qualität der Beratung, um das mal so zu sagen. Wie kannst du denn sicherstellen, dass alle Berater im IFNP auf dem gleichen Stand sind? Das frage ich mich immer mal wieder.
Also beim IFNP kann ich das schwer sicherstellen auf unseren Veranstaltungen, weil wir ja ein breites Netzwerk haben und im Endeffekt mittlerweile natürlich Finanzanlagenvermittler, Vermögensverwalter, Private Banker, Family Officer bei uns haben. Das ist per se eigentlich schon seit jeher eher das etwas gehobener Klientel, was die Ausbildung betrifft, also CFP aufwärts, was dort auf unseren Veranstaltungen in der Vergangenheit immer unterwegs war und auch in Zukunft hoffentlich. Beim Network Financial Planner wiederum haben wir nicht die Zugangsbeschränkung, dass man jetzt Financial Planner sein muss oder CFP sein muss. Man sollte aber eben sich mit dem Thema Finanzplanung auskennen und das Thema Finanzplanung auch leben wollen. So, das ist für uns so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Auch dort kann man sich ja viel über Fortbildungen oder andere Themen auch entsprechend gewisse Dinge aneignen. Also die Art und Weise und die Qualität der Beratung hängt jetzt nicht davon ab, ob ich Financial Planner bin oder ob ich Certified Financial Planner bin. Das kann ich als Bankfachwirt in gewissen Bereichen vielleicht genauso gut machen oder als Versicherungsfachwirt. Ja. Aber man sollte schon am Ende des Tages eben bei der Auswahl des Beraters schauen, dass er eine gute Ausbildung hat und dass er weiß, wovon er spricht. Diese alte Thematik, die wir früher hatten mit nebenberuflichen Mitarbeitern, die tagsüber einem normalen anderen Job nachgegangen sind und abends dann Versicherungen vermittelt haben. Das ist eh nicht mehr so das Thema. Nein, da hat sich der Markt schon massiv gedreht. Und auch viele große Vertriebe, DVOG oder auch jetzt MLP, haben da massive Qualitätsoffensiven gemacht in den letzten Jahren, um richtig, richtig gute Leute zu binden und auch die Beratung auf ein anderes Level zu heben. Und ich finde, das ist zum großen Teil gut gelungen. Du wirst es nie zu 110% reguliert bekommen, auch wenn das politisch immer wieder probiert wird in unserer Branche. Das ist wie in jedem Markt, gewisse Dinge regeln sich darauf von selbst. Aber da ist in den letzten Jahren viel, viel passiert und da ist viel in die Ausbildung der Berater auch investiert worden. Und das ist ja eigentlich nur im Kundeninteresse.
Hast du denn in den ganzen Jahren, ich meine, wir haben jetzt gerade gesagt, von weit vor Corona, dann hatten wir zwischendurch alles nur noch in digitalen Webinaren. Jetzt merken wir, dass ganz viel digital stattfindet. Aber wir zumindest sehen auch wieder einen großen Zulauf auf Events, auch um am Ende Credits zu kriegen, aber auch um sich auszutauschen und an Vorträgen. Nimmst du denn da irgendwie eine Veränderung wahr, auch in der Qualität der Konferenzen im Vergleich zu, wie es vielleicht vor 10 Jahren war?
Also grundsätzlich finde ich immer noch, und auch wenn wir mit dem IFMP selber natürlich unsere Veranstaltung Financial Planning Days und das Forum in Berlin durchführen, dass wir in unserer Branche zu viele Veranstaltungen haben. Du kannst gerade in Städten wie Hamburg zeitweise eine ganze Woche auf Events gehen, musst theoretisch gar nicht einkaufen, sondern kannst einmal die Woche irgendwie viele Events besuchen und dich dort gut ernähren und
du sagst das, als wäre es was Schlechtes.
Fortbilden, nein, das ist... Grundsätzlich ist Fortbildung gut, aber ich finde, es ist einfach zu viel, ja, weil jeder von uns muss ja auch noch seine tägliche Arbeit machen. Wir sind mit Mandanten in Kontakt und können nicht ständig zu diesen Veranstaltungen gehen. Den Trend, den wir festgestellt haben bei uns auch, ist tatsächlich, wie du auch sagst, dass es zum physischen Event ein Stück weit zurückgeht. Das heißt, digitale Angebote sind gern genommen für Fachthemen oder gewisse Sonderthemen, die man mal spielen möchte, um ein breites Publikum zu erreichen. Aber so Networking-Events oder die Veranstaltungen auch, die wir machen, die erfreuen sich schon einer größeren Beliebtheit wieder in physischer Natur und nicht virtuell als Webinare. Also wir haben früher Webinare auch mit dem IFMP angeboten, das machen wir außerhalb unserer Online-Akademie gar nicht mehr.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, oder du hast es gerade angeteasert, so die Politik will das auch regulieren und pipapo. Es gibt ja auch immer wieder Kritik in breiten Teilen der Bevölkerung, aber auch in der Politik, dass die Finanzbranche nicht transparent genug sei. Also man sah das ja auch in den Debatten zum Provisionsverbot etc. Jetzt kann man das irgendwie auch weglächeln, man kann das aber auch natürlich ein Stück weit ernst nehmen. Gibt es Maßnahmen, die du ergreifen würdest, um diese Kritik in der Branche besser zu adressieren?
Ja, ich würde definitiv aus politischer Sicht eine große Kampagne in Richtung Finanzbildung starten. Weil die ist einfach in unserem Land nicht wirklich gut. Das muss man ganz klar sagen. Das wird zum Teil auch vorgelebt, dann eben von den Damen und Herren, die uns regieren. Aber wirklich große Finanzbildung gibt es nicht. Es gibt keine starke Aktienkultur. Die wächst vielleicht gerade mal so ein bisschen jetzt mit der jüngeren Generation heran, wo sich viele dann über Online-Broker das erste eigene Depot eröffnen, ETFs dann, worüber wir gerade gesprochen haben, sind kostengünstig, da werden dann eher Sparpläne mal angelegt, anstatt einen Bausparvertrag abzuschließen. Was beides eine Berechtigung hat, aber ja schon mal ein guter Schritt ist, ja, gerade für junge Leute, um Vermögen halt auch aufzubauen, um vielleicht auch mal die erste nicht so schöne Marktphase mitzumachen und zu sehen, dass ein Cost-Average-Effekt eintreten kann und so weiter. Das ist definitiv eine tolle Entwicklung. Aber grundsätzlich ist das Thema Finanzbildung in Deutschland ein großes Thema, was wir mit dem NFP auch mal versucht haben zu spielen, über Pro Bono Finanzplanung als Beispiel für Menschen, die das eben nicht bezahlen können, einfach mal zu zeigen, was bedeutet Geld, was ist Geld und wie funktioniert das überhaupt.
Was würdest du denn machen, wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, wer entscheidet das am Ende, Wirtschaftsminister, aber zweifelsfrei, wenn du Bundeskanzler wärst, was würdest du machen?
Man redet ja momentan so schön über Entwürfe oder Bundestagsdebatten. Ich würde es auf jeden Fall mal zur Bundestagsdebatte stellen. Und nach Möglichkeit wäre das in meinen Augen ab einem gewissen Alter ein Schulfach. Finanzbildung.
Jetzt hast du auch die ganzen Trade Republics, Scalables und Co. angesprochen. Also man kann heute mit drei Fingertippen irgendwie seinen ganzen Monatslohn in irgendeinen ETF oder eine Aktie stecken, im Guten wie im Schlechten. Welche Rolle spielt denn Technologie in der Zukunft der Finanzberatung?
Ich glaube, eine sehr große Rolle. Die Mandanten haben schon immer mehr den Anspruch, ihre Vermögenswerte komplett zu sehen. Also da reden wir ja nicht nur über das Depot oder über Versicherungen, sondern auch über Immobilien oder auch Darlehen zum Beispiel, ja, auf der Passivseite, wo man den aktuellen Stand sehen möchte, wo man eine persönliche Privatbilanz vielleicht auf Abruf hat oder sowas. Und das wird in Zukunft immer mehr eine große Rolle spielen und ist für uns Berater eigentlich auch der einzige USP, den wir haben, im Coaching und in der Anlage, um den Kunden Mehrwerte zu bieten. Weil wenn wir das Thema Finanzbildung spielen und die Menschen besser gebildet sind, dann werden einige uns nicht brauchen. Ja, also besser gebildet sind im Thema finanzielle Entscheidungen oder im Umgang mit Geld. Das meine ich damit. Und wir müssen uns natürlich als Berater schon auch positionieren und müssen eben irgendwie auch den Mehrwert bieten. Für uns ist der Mehrwert, dass wir sagen, hey, wir machen die Finanzplanung für dich mit. Ja, bis hin zur Nachfolgeplanung können wir diese Themen spielen. Wir haben ein Netzwerk mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, wo dann eben die Themen, die das Steuerberatungsgesetz oder das Rechtsberatungsgesetz betreffen, übergeben werden können. Und wir spielen quasi dann den Netzwerker in der Mitte und koordinieren die ganze Geschichte. Das ist ein Riesenmehrwert, glaube ich, wie das ein Family Office auch tut, ja, oder die eine oder andere Bank mit ihren Einheiten. Und das ist eine Positionierung und dort spielt natürlich das Thema KI, ja, und auch Digitalisierung eine Riesenrolle.
Setzen sich Berater genug mit dem Thema KI deiner Meinung nach auseinander?
Ja, ich glaube schon. Also wenn wir das auf unseren Veranstaltungen sehen und wir dort einen Slot zum Thema KI haben, der ist zumindest immer gut gefüllt. Ja, das kann jetzt beide Seiten sein. Das kann natürlich bedeuten, sie haben sich vorher damit noch nicht auseinandergesetzt oder sie setzen sich sehr stark damit auseinander und wollen eine neue Meinung oder eine neue Idee hören. Ein bisschen problematisch ist natürlich, dass unsere Branche überaltert so langsam. Ja, also der Nachwuchs fehlt und wie in vielen anderen Branchen auch, ist der Durchschnitt immer älter und von daher ist natürlich dann irgendwann auch die Bereitschaft, sich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, wahrscheinlich eher mal ein bisschen geringer. Von daher kann ich das gar nicht so 100% beantworten, ob sich da die Branche genug mit auseinandersetzt oder nicht. Wie siehst du das denn?
Ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Okay.
Also ich meine, aber natürlich gilt das bei dem Thema KI, es ist relativ komplex, weil auf der einen Seite verändert sich das gefühlt im Wochentakt. Auf der anderen Seite gibt es da sehr viel Worthülsen allgemein drin. Wir experimentieren natürlich selber auch damit, sowohl im Redaktionellen, kriegen aber natürlich auch die Anbindungen mit, haben auch letztens mit JP Morgan geredet, die ja im Jahr, ich glaube, knapp 20 Milliarden in ihre Spectrum-Plattform investieren, also mehr als mancher deutscher DAX-Konzern da ja an Umsatz macht. Ja. Also es ist schon beeindruckend, was damit geht. Ich glaube, die Ur-Euphorie von diesem ChatGPT-Moment, hey, jetzt kann die KI alles, das ist ein Stück weit weg. Ich glaube, es wird sich wahnsinnig spezifizieren. Aber es ist vielleicht eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du hast gerade gesagt, der Berater wird vielleicht auch ein Stück weit obsolet oder man muss gucken, naja, so hast du es nicht gesagt, sondern er könnte obsolet werden für den besser gebildeten Selbstanleger oder Privatanleger. Gleichzeitig hast du gesagt, es geht um die Strukturierung von Vermögen, Immobilien, Geld, Fonds etc. Wann ist denn der Punkt, wenn man jetzt sich das draußen anguckt, so jetzt kann jeder einfach sich ETFs bauen und das macht er erstmal weiter, lässt seine Sparpläne laufen und da kein Mensch holt sich, wenn man 5.000 Euro Vermögen hat, einen Finanzberater draußen. Wer jetzt noch bei der Sparkasse ist, so klar, der hat vielleicht seinen Berater, aber es gibt auch immer mehr Bekannte von mir auch, die sind bei Revolut oder so, da gibt es nicht mal jemanden, den man noch anrufen kann. Irgendwann ergibt das sicherlich Sinn. Wann ist denn dieses irgendwann? Ab wann im Leben, jetzt so in dem Umfeld, in dem wir jetzt sind, mit all diesen ganzen Trade Republics und Robo-Advisors und so, wann schlägt denn die Stunde von einem Berater? Was denkst du?
Ich finde, die schlägt eigentlich immer, weil wir reden jetzt über die Vermögensanlage, aber es gibt ja noch die andere Seite. Du musst auch die Risikoabsicherung sehen, weil ich habe ja ein relativ großes Kapital, losgelöst von liquiden Kapital, das ist mein Humankapital.
Also Berufsunfähigkeit und Co.
Genau, Berufsunfähigkeit, schwere Krankheitenvorsorge, was man da auch immer dann in dem Bereich wählen kann. Aber das ist ja der erste Step, mit dem es eigentlich losgeht. In meinen Augen ist der Berater, wenn ich das nicht selber mache über eine Plattform und mich selber nicht um dieses Thema kümmere, mich da nicht einlese, da sind wir wieder beim Thema Finanzbildung, ja, dann brauche ich halt auch in jungen Jahren einen Berater, der mich da eben dementsprechend richtig aufklärt und entsprechend mir auch die richtige Absicherung besorgt. Das hat in meinen Augen nichts mit Vermögensgrößen zu tun. Das ist ja das, was ich immer sage, ne, bei Finanzplanung ist Lebensplanung. Es geht nicht darum, dass wir sagen, wir brauchen jetzt den Kunden mit 500.000 Euro liquiden Vermögen und dann geht's mal los, sondern das betrifft eigentlich jeden, von klein auf an.
Das stimmt, also gerade im Versicherungsbereich ist es natürlich auch smarter, sehr früh anzufangen. Gleichzeitig glaube ich, auch da gibt es natürlich eine Digitalisierung durch diese ganzen Check24 und Co., die es so gibt. Ob man das, was man dann dort abschließt, immer für dich das Passende ist, mag mal dahingestellt sein. Aber ich glaube schon, dass es wahrscheinlich komplizierter wird, oder? Durch diese ganze Digitalisierung, weil viel mehr Leute denken, das kann ich eigentlich auch selbst.
Ja klar, der Zugang ist einfacher. Also die Zugangsbarrieren sind einfach niedriger als früher, das muss man ganz klar sagen. Aber es gibt so viele Feinheiten in diesen Policen, dass ich unbedingt jemanden immer empfehlen würde, einen Berater aufzusuchen, der sich mit dem Thema auskennt. Und beim Thema Finanzplanung ist es ja einfach so, dass wir das ganze Vermögen global sehen. Es geht ja nicht nur um das liquide Asset, ja, sondern wie ich vorhin schon sagte, wir haben das Thema Versicherung, wir haben geschlossene Beteiligung, gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viele von, früher ein Riesenthema gewesen. Wir haben Versicherungen drin, wir haben steuerliche Themen drin, Immobilien drin, Kredite drin. Das muss ja alles mit berücksichtigt werden. Ja, und das kann auch bei einem jungen Menschen, der ein Auto braucht für seinen Job, weil er im öffentlichen Nahverkehr nicht gut angebunden ist, was in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, also außerhalb der großen Städte, halt durchaus mal der Fall ist. Da fährt der Bus nur alle Stunde. Bei uns draußen in Viermarschland fährt er immer noch nur alle Stunde. Ja, das kann man sich in der Stadt gar nicht vorstellen. Und dementsprechend ist das natürlich eine Thematik. Da muss man vielleicht ein Auto finanzieren. Dann habe ich die ersten Verbindlichkeiten auf der einen Seite, habe meine Arbeitskraft, die ich absichern muss, auf der anderen Seite. Und schon fehlt wieder ein gewisser Teil, den ich nicht investieren kann, eben für die Altersvorsorge. Ja, oder für unvorhergesehene Ausgaben. Und ich finde, das ist so komplex. Und wenn man sich damit vorher nicht auseinandergesetzt hat, das selbst zu entscheiden, kann man das natürlich tun. Aber da fängt Finanzplanung eigentlich an.
Du hast gerade gesagt, die Branche überaltert. Warum möchte denn keiner mehr Berater werden?
Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Also ich finde eigentlich, dass wir jetzt so ziemlich einen Traumjob haben. Ja, weil ganz viele Menschen eigentlich Beratung benötigen in Deutschland und wir denen eigentlich helfen können. Warum die Jugend heute oder der Nachwuchs da so gering ist, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht.
Die Struckis, um es jetzt mal so zu sagen, oder Strukturvertriebe, die finden ja schon noch Nachwuchs. Also was machen die denn vielleicht besser?
Vielleicht akquirieren die anders. Das kann sein. Ja, vielleicht haben die eine andere Ansprache, als das bei uns der Fall ist. Banken und Versicherungen haben natürlich auch nicht unbedingt das beste Image. Ja, also als ich Versicherungskaufmann gelernt habe, ich glaube, selbst der Bestatter war durchaus...
Aber nicht das Beste ist ganz gut formuliert. In der ersten Umfrage war, glaube ich, der Versicherungsmitarbeiter immer noch auf dem letzten Platz.
Ja, also
vorletzter, ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, ja.
Also trotz Stromberg, muss man sagen.
Ja, Robert Habeck würde sagen, wir sind zwar letzte, aber keiner ist mehr hinter uns. Ne? Kann man auch positiv verkaufen. Aber ja, das ist so tatsächlich.
Aber du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, eure Events. Auch in Berlin habt ihr immer euer Größtes, aber ihr habt ja auch kleine Events drumherum.
Ja.
Was inspiriert euch denn eigentlich, solche Events zu organisieren? Oder was ist das Ziel dahinter? Ist es die Fortbildung? Ist es das Netzwerken? Also ich meine, das spielt alles rein, aber was ist das primäre Ziel?
Netzwerken. Netzwerken ist das primäre Ziel. Früher war das primäre Ziel tatsächlich das Erringen von CPDs der Teilnehmenden. Das hat sich über die Jahre ein bisschen verschoben, weil man mittlerweile doch auch bei relativ vielen Webinaren oder auch anderen Veranstaltungen CPDs bekommen kann. Also dafür muss man jetzt nicht zu uns kommen. Wir haben den Anspruch eigentlich nach wie vor eine Netzwerkveranstaltung zu sein, dass die Leute sich untereinander connecten können, dass sie die eine oder andere spannende Idee produktseitig mal mitnehmen, dass sie gute Fachvorträge haben, dass wir gute Keynote-Speaker haben und dass es im insgesamt zusammenfassend am Ende ein gutes Event ist, wo man sich wohlgefühlt hat und wo man gute neue Kontakte oder alte Kontakte wieder treffen konnte.
Welche Themen werden denn auf deinen bzw. euren Veranstaltungen besonders gefragt. Was sind denn so aktuelle Trends, aber auch Herausforderungen, die du in der Beraterschaft merkst?
KI ist ein Thema, haben wir gerade besprochen. Das ist eigentlich auf jedem Event mittlerweile mindestens ein Vortragslot. Dann haben wir Nachfolgethemen, wo sich immer wieder relativ viel verändert im Bereich der Nachfolgeplanung, wo wir eigentlich mindestens immer einen Slot anbieten.
Auf Seite der Berater oder auf Seite der Kunden?
Auf Seite der Berater.
Der Berater.
Ja, ja, klar. Mhm. Dann natürlich ganz klar volkswirtschaftliche und politische Themen. Das ist eigentlich immer so das Kernthema. Deswegen ist bei unseren Veranstaltungen häufig der erste Slot ein volkswirtschaftlicher Vortrag, wo einfach mal das große Ganze einmal zusammengefügt wird, die Erwartungen für die nächsten Monate so ein bisschen erläutert werden und wo dann jeder seine persönlichen Ideen von ableiten kann. Das treibt die Leute mit am meisten um. Regulatorik, immer wieder ein Thema. Ja, was kommt als nächstes aus? Es hört auch nicht auf, es kommt immer wieder was Neues dazu. Man wird immer mehr beschnitten. Man muss immer mehr Zeit aufwenden auch. Ja? Also du hast immer weniger Zeit, dich eigentlich um dein Daily Business zu kümmern und musst dich immer mehr um Regulatorik kümmern. Das ist auch ein Riesenthema, was auf den Veranstaltungen immer wieder zur Sprache kommt. Und wo wir dann natürlich versuchen, so ein bisschen Abhilfe zu schaffen mit Tipps oder entsprechend auch mit Vorträgen. Ja.
Du hast das Thema Nachfolgeplanung gerade angesprochen. Mhm. Also wenn, du hast auch gesagt, ist eine überalterte Branche. Wenn man jetzt irgendwann sagt, ich meine, das kann man natürlich auch noch theoretisch über die Rente hinaus machen, aber wenn man jetzt einfach mit 70 sagt, ich will nicht mehr, ich verkaufe meinen Bestand oder übertrage den Bestand, das beschäftigt natürlich auch Leser bei uns, aber das hat natürlich auch zur Folge, dass immer weniger Leute immer größere Bestände haben in der Branche, also die Berater, die wenigen die, oder die, die es noch gibt, im Schnitt immer mehr Vermögen verwalten, um das mal so zu sagen. Findest du das eine gute Entwicklung?
Teils, teils. Also zum einen muss man sagen, dass natürlich sich das Vermögen so ein bisschen professionalisiert. Auch in der Verwaltung. Auf der anderen Seite wird es für den Endkunden schrittweise schwieriger, Zugang zu erhalten. Weil natürlich bei den Einheiten auch die Einstiegsgrößen immer größer werden oder höher werden. Weil eben auch dort der Nachwuchs fehlt, um entsprechend mehr Kunden und mehr Verbindungen einfach zu betreuen. Und von daher muss ich das immer in beide Richtungen sehen, von meiner Seite her. Und ich finde die Entwicklung auf der einen Seite super, weil das eben mehr Professionalisierung bedeutet. Das ist so ein bisschen wie in UK, wo sich ja auch sehr, sehr stark damals nach dem Provisionsverbot, was natürlich noch ein härterer Schnitt war, der Markt reguliert hat und auch ein Stück weit bereinigt hat. Bei uns passiert die Bereinigung nun aus Altersgründen vielfach. Und das ist zum Teil schade, weil gerade in der Fläche dann der Zugang fehlt.
Du hast gerade gesagt, wenn ein KI-Vortrag bei euch ist, da ist die Hütte voll. Regulatorik kommt regelmäßig wieder. Ich denke mal, das sind so Themen, die jeder dann noch sofort versteht. Welche Trends in der Finanzbranche sind in deiner Meinung nach noch unterschätzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Wüsste ich jetzt spontan eigentlich gar nicht. Welche Trends in der Finanzbranche sind unterschätzt?
Oder für die Beraterschaft. Also ich glaube jetzt mal, Tokenisierung ist jetzt nichts, was den Berater morgens sofort umtreiben sollte.
Nein, auch nicht mehr. Also wir haben ja in Berlin auf dem Forum damals über KI auch diskutiert. Da war dann auch wieder das Thema Kryptowährung, weil da eine der Währungen dann über die 100.000 gesprungen ist oder knapp dran gekratzt hat zu den Tagen. Also wenn, dann würde ich sagen, unterschätzt am meisten ist wirklich die persönliche Darstellung und die persönliche Entwicklung des Mehrwerts für den Kunden. Mhm. Ja, also wie kann ich mich positionieren in Zukunft und wie schaffe ich das gegenüber den technologisch natürlich top dastehenden Plattformen, meinen Mehrwert bei dem Kunden eben darzustellen. Wir haben in Mannheim jetzt auf dem Fondskongress gerade auch über den hybriden Investor diskutiert, der ja allgegenwärtig ist, der vielleicht 200.000-300.000 Euro beim Vermögensverwalter im Depot hat und die gleiche Summe nochmal dann eben bei einem Broker in seinem ETF-Depot. Ja, wie schaffe ich das, den Kunden noch mehr an mich zu binden?
Wie schafft man das?
Durch eine klare Dienstleistung, durch ein klares Angebot und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich Finanzplanung. Das heißt, die Darstellung aller Vermögenswerte in einem Tool, da sind wir wieder bei Digitalisierung und dann eben in Verbindung mit Finanzplanung das komplette Lebensmodell in Zahlen dargestellt.
Sven, du hast vorhin direkt erzählt, das Geld hat dich gelockt eigentlich in die Branche.
Ja.
Wenn du nicht in der Finanzbranche tätig wärst, was hättest du denn gerne gemacht? Also gibt es ein anderes Feld, das dich irgendwie fasziniert?
Ah, Fliegerei. Also ich wäre für mein Leben gern tatsächlich Pilot geworden. Wollte damals auch mich bei der Luftwaffe einschreiben. Ich war aber nur leider zu groß. Die nehmen nur bis 1,90 und ich war damals schon 2 Meter. Und da haben sie gesagt, ist nicht, ja. Für den fliegerischen Dienst hat es dann nicht gereicht. Das führte dann dazu, dass ich einfach noch ein bisschen weiter Basketball gespielt habe und verweigert habe.
Okay, sehr gut. Ich habe dich ja eingangs gefragt, wo du deine Zeit bei MPV gegründet hast, was so dein Ziel damals war als junger Brancheneinsteiger. Welche persönlichen Ziele hast du denn noch nicht erreicht und wie planst du sie zu erreichen?
Also es wäre jetzt wirklich vermessen zu sagen, mit 47, ich habe alles erreicht.
Aber zumindest ein Büro mit Alsterblick.
Das ist schon mal ein Punkt geworden, ja genau. Das ist eine tolle Sache. Aber das macht es jetzt am Ende des Tages im Gesamtumfeld auch nicht besser. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Ich bin sehr zufrieden. Also beruflich würde ich sagen, ist es tatsächlich besser gelaufen, als ich dachte. Also das hätte ich mir seinerzeit nicht träumen lassen, als ich angefangen habe, dass wir diese Entwicklung mal nehmen. Im Umkehrschluss war das unfassbar viel Arbeit. Und wenn ich das so rückwirkend betrachte, gerade so in meinen jungen Jahren, wo viele meiner Kollegen dann oder Kumpels auf Mallorca eine Woche feiern waren und ich war halt in der Zeit arbeiten. Und am Wochenende waren die feiern und ich war halt arbeiten. So, da ist auch viel Zeit irgendwie den Bach runtergegangen, eben für die Investitionen in die Zukunft, in die Firma. Aber das am Ende des Tages war das die goldrichtige Entscheidung aus heutiger Sicht. Und von daher bin ich mit dem, so wie es ist, total fein.
Wenn du deinem Ich von damals, Anfang der 20er, also dann dem jüngeren Sven, nochmal einen Rat geben könntest, welcher wäre es?
Genauso wie damals auch nicht aufgeben. Also das ist ja immer so die größte Hürde. Man hat doch am Anfang mehr Misserfolg als Erfolg. Das ist einfach so. Und das kann schon mal dazu führen, dass man sich wirklich überlegt, macht das eigentlich Sinn, was ich hier tue? Dieses Nicht-Aufgeben und dieses Weitermachen, egal was ist. Ja, und egal wie viel Misserfolg du hast, über den hinüberzugehen und weiterzumachen und dann wieder den Erfolg zu haben, das würde ich ihm raten, dass er das einfach nochmal so macht. Ja, weil das ist nicht immer einfach. Also dann immer wieder gegen die Wand zu laufen und wieder aufzustehen, das ist schon hart, aber es lohnt sich, wenn man das macht.
Ein paar Sachen sind schon im Gespräch angeklungen, aber wenn du dich auf eine Sache festlegen müsstest, die du von heute auf morgen in der Finanzbranche so mit einem Fingerschnipp ändern könntest, welche wäre das und warum?
Ach, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich finde, manchmal in unserer Branche selbst nehmen wir uns zu wichtig. Ja, und ein bisschen weniger Aufgeregtheit und ein bisschen mehr Entspannung in gewissen Bereichen, glaube ich, würde uns allen ganz gut tun. So ein bisschen zurück down to earth. Man merkt es manchmal auf gewissen Veranstaltungen und da ist mir manchmal zu viel Selbstdarstellung dabei. Und da wäre ich doch dankbar, wenn das alles mal wieder so ein bisschen in etwas normalere Sphären kommt.
Ein bisschen weniger Popanz. Ich glaube, das würde uns allen gut tun in der Branche. Insofern danke für den Austausch, Sven. Das hat Spaß gemacht. Ich glaube, über die Finanzberatung, da wird uns noch eine ganze Weile die Gesprächsthemen nicht ausgehen, auch mit Blick auf KI, Regulatorik. Bitcoin war die Währung, die du vorher nicht in den Mund nehmen wolltest.
Ich versuche mich immer produktneutral auszudrücken. Ja,
das stimmt.
Ein Thema der Finanzplanung übrigens.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Insofern freue ich mich, wenn wir das nochmal wiederholen.
Und sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald, danke.
Hat Ihnen das heutige Gespräch gefallen? Dann lassen Sie uns doch ein Like da, auf Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch sonst Sie Podcasts hören. Und vergessen Sie nicht, den Abonnieren-Button zu drücken. So entgeht Ihnen keine unserer zukünftigen Episoden voller Einblicke und Geschichten aus der Welt der Fonds. Bis dahin bleiben Sie gespannt und verbunden.